Die Vorbereitung dieses Vortrags ist mitten in unsere Situation reingefallen und von daher sind da an manchen Stellen Tränen geflossen und er ist sicher auch an manchen Stellen nicht so konzentriert geworden, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber der Blick auf die Herrlichkeit Gottes hat mir immer wieder die Perspektive erweitert und mich mit einer tiefen Freude erfüllt über unseren großen Gott, der auch in dieser Zeit sehr präsent ist und der uns mitten im Leid eine Hoffnung der Herrlichkeit gibt, die unser kleines Leben umschließt und darüber hinausreicht. Gott sei Dank. Neulich hörte ich einen ehemaligen Muslim von dem Moment sprechen, als Jesus Christus in sein Leben trat. Und seine Worte waren: Da hat sich mir der Himmel aufgetan. Ein mutiger Christ hatte ihm in seinem Heimatland geholfen, Jesus kennenzulernen. Und da kam eine lange Suche und eine lange Sehnsucht in ihm zur Erfüllung. Und das Ergebnis ist eine große ansteckende Freude in seinem Leben. Und obwohl es ihn persönlich viel kostet, Jesus nachzufolgen, spürt man ihm einen tiefen Frieden ab und eine große und furchtlose Leidenschaft, anderen von dem zu erzählen, was ihm Jesus bedeutet. Und damit berührt er ganz viele Menschen, die sich aufgrund seines authentischen Zeugnisses Jesus selbst zuwenden. Hier sah ich unser Thema in Aktion. Von der Herrlichkeit Gottes berührt. Gute Gründe für Mission. Und das Zeugnis dieses Mannes hat in mir eine alte Sehnsucht wieder geweckt, von der Herrlichkeit Gottes neu, frisch berührt zu werden, so dass es ganz natürlich und ganz leicht wird, diese Erfahrung auch mit meinen Freunden und Nachbarn zu teilen. Und ich glaube, ich teile diese Sehnsucht mit vielen Christen in unserer Zeit. Und diese Sehnsucht der Christen, von Jesus neu berührt zu werden, trifft bei den Menschen um uns herum jetzt in dieser Zeit der Postmoderne auf eine große, ähnliche, wenn auch ganz unkonkrete Sehnsucht nach dem Berührtwerden aus der unsichtbaren Welt. Eine Sehnsucht, aus dem rein Rationalen auszubrechen und persönliche Erfahrungen zu machen mit unsichtbaren Mächten, die einen neu zum Staunen bringen und auch die einem Orientierung geben in einer heillosen Welt. Viele junge Leute sehnen sich zudem danach, sich für etwas richtig begeistern zu können und auch für etwas ihr Leben zu geben, was sich wirklich lohnt und was größer ist als sie selber. Sehnsüchtige Christen und eine sehnsüchtige Welt um uns herum. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann merken wir, dass diese Sehnsucht auf einen lebendigen Gott trifft, der seinen Himmel geöffnet hat, weil er Sehnsucht nach seinen Menschen hat und sie an seiner Herrlichkeit teilhaben lassen möchte. Und für diese Heko wünsche ich mir sehr, dass wir einen ganz neuen Blick bekommen für die Herrlichkeit Gottes mitten im Chaos dieser Welt, dass sie uns neu berührt, so dass wir die Hoffnung der Herrlichkeit, die wir in Christus haben, leicht und authentisch mit den Menschen um uns herum teilen können. Und ich möchte heute Abend versuchen, uns aus der Heiligen Schrift ein Bild vor die Augen zu malen von der Herrlichkeit Gottes, wie sie sich in der Heilsgeschichte in einer untrennbaren Verbindung mit Mission offenbart. Eigentlich ist die Herrlichkeit Gottes mit menschlichen Worten ja gar nicht zu beschreiben. Das zu versuchen, wirkt immer irgendwie ärmlich. Aber die Bibel spricht selbst so viel von dieser Herrlichkeit und offenbart uns immer wieder neue Facetten von Gottes Herrlichkeit, die uns berühren, uns ins Staunen bringen und zur Anbetung führen. Im Alten Testament wird Herrlichkeit mit dem Begriff Kabod beschrieben, im Neuen Testament mit dem griechischen Begriff Doxa, und die haben beide das gleiche Bedeutungsspektrum, und das ist erstmal Schwere, Gewicht, Würde und auch Ehre. Damit ist zunächst mal Gottes kostbarer Eigenwert gemeint und seine Vorrangigkeit vor allem anderen. Er ist der Inbegriff von allem, was wertvoll und kostbar ist. Und dieser höchste Wert gibt ihm höchste Bedeutung und höchste Ehre. Die Bibel fügt dem Begriff Herrlichkeit, wenn er erwähnt wird, oft noch ein paar andere Worte hinzu, die uns den Inhalt deutlicher machen. Da kommen Sachen wie Fülle, Vollkommenheit, Majestät, Erhabenheit, Schönheit, Lichtglanz, Pracht, Macht, Heiligkeit und auch Charaktereigenschaften wie Gerechtigkeit, Güte, Gnade und Treue. Aus Gottes hohem Eigenwert fließt sozusagen ein einzigartiger Hoheits-, Ehr- und Herrschaftsanspruch. Das ist die einzige angemessene Reaktion auf seine Herrlichkeit, ihn zu ehren und ihn anzubeten. In den Begriffen Kabod oder auch Doxa im Neuen Testament stecken alle diese Aspekte drin. Da wird auch eine Dynamik ausgedrückt. Die Herrlichkeit Gottes ist seine Wesenseigenschaft, zugleich sein Ehranspruch, sein Herrschaftsanspruch und zugleich die Ehrerbietung, die seine Geschöpfe ihm bringen, als Antwort darauf. Das alles steckt in diesen Worten drin. Und so bedeutet das Wort Kabod in seiner Verbform nicht nur schwer sein, gewichtig sein, sondern eben gleichzeitig auch ehren, im Sinn von jemanden als gewichtig anerkennen, ihm den entsprechenden Respekt und die Anerkennung geben. Gott ehren heißt also, ihm das ihm zukommende Gewicht geben, ihn in seinem Gottsein anerkennen. Und wir erleben in der Schrift mit, dass Gott eine regelrechte Passion für die Durchsetzung und Anerkennung seiner Herrlichkeit und Ehre in seiner Schöpfung hat. Warum wohl? Ich weiß nicht, ob Sie sich das schon mal gefragt haben. Braucht er die Anerkennung und Verehrung seiner Geschöpfe, um sich wertvoll zu fühlen? Nein, Gott ist sich selbst genug. Er ist und bleibt der Inbegriff von Herrlichkeit. Er braucht unseren Zuspruch nicht. Aber es ist ein wesentliches Merkmal seiner Herrlichkeit, dass er seine Geschöpfe liebt und dass er sie bei sich haben will und seine Herrlichkeit mit ihnen teilen will. Und für seine Geschöpfe bedeutet das gerade tiefstes Glück, ihm nahe zu sein, bei ihm zu Hause zu sein, über ihn immer wieder neu zu staunen und ihn zu ehren. Nicht umsonst beantwortet der Westminster-Katechismus die Frage nach dem höchsten Ziel des Menschen so: Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Und für den bekannten amerikanischen Theologen John Piper ergibt sich daraus die tiefgründige Schlussfolgerung: Gott wird in uns dann am meisten verherrlicht, wenn wir in ihm unsere größte Zufriedenheit finden. Nun beschreibt die Schrift die Situation des Menschen generell, aber ganz anders. Der Apostel Paulus fasst sie so zusammen in Römer 3, Vers 23: Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Und genau das ist der Grund dafür, dass es Mission gibt und geben muss. Mission existiert, weil Gott sich nach seinen Menschen sehnt, nach denen, die nicht bei ihm sind und mit denen er seine Herrlichkeit teilen will. Weil wir Westler oft zu wenig in den Kategorien Herrlichkeit und Ehre denken, ist uns der Blick immer so ein bisschen verschlossen dafür, wie sehr diese Begriffe in der Schrift Gewicht haben, Leitmotive sind geradezu, wie sehr auch die Menschen der Bibel in diesen Kategorien gedacht und gelebt haben. Und es ist uns auch lange verborgen geblieben, wie viele Menschen in anderen Kulturen bis heute vor allem in diesen Kategorien leben und auch das Evangelium in diesen Kategorien verstehen. Für sie ist es das Höchste im Leben, große Ehre zu besitzen, also einen hohen und anerkannten Wert zu haben. Und dementsprechend spielen in ihren Gedanken und Fragen, spielt die Ehre eine ganz große Rolle. Wer verdient Ehre? Wem muss ich wie Ehrerbietung zeigen? Und wie kann ich selber zu jemand werden, der Ehre hat und von anderen auch dementsprechend respektiert und geachtet wird? Gott stellt sich in der Schrift als Herr der Herrlichkeit vor, dem alle Ehre gebührt. Und wir wissen, dass es seine große Sehnsucht ist, seine Menschen bei sich zu haben, sie aus der Entfremdung von ihm zurückzuholen, sodass sie in ihm tiefes Glück finden und ihn ehren. Von Gottes Herrlichkeit können wir Menschen nur erfassen, was er selbst uns offenbart hat. Aber es ist schon so viel, dass wir immer wieder über ihn staunen können und Sehnsucht bekommen nach unserer Heimat bei ihm. Der erste sichtbare Ausdruck, durch den Gott seine Herrlichkeit gezeigt hat, ist die Schöpfung. Da hat Gott eine Menge von sich selbst gezeigt und offenbart, von seiner Macht, seiner Schönheit, seiner Kreativität, seiner Weisheit und auch von seinem Charakter. Und die Schöpfung erzählt uns ohne Worte von der Herrlichkeit Gottes. wie zum Beispiel der Psalm 19 sagt. Jeder, der die Natur und ihre Vorgänge näher betrachtet, kommt ins Staunen. Und für uns Menschen, die wir mit der Fähigkeit zum Nachdenken ausgestattet sind, wäre die natürlichste Reaktion, über den Schöpfer nachzudenken, über ihn zu staunen und ihn anzubeten. Wir Menschen haben als Geschöpfe einen besonderen Platz in der Schöpfung. Nur vom Menschen heißt es, dass er nach dem Bild Gottes geschaffen wurde. Man könnte also sagen, als Abbild des unsichtbaren Gottes. Das gibt jedem Menschen eine besondere Würde, wie es auch in Psalm 8 zum Ausdruck kommt. Er ist mit Ehre oder Herrlichkeit und Ruhm gekrönt, einer Herrlichkeit, die direkt von seinem Schöpfer herkommt und die ihn auch befähigt, mit diesem zu kommunizieren und in Gemeinschaft zu leben. Und der Schöpfer hat dem Menschen eine hohe Berufung gegeben. Er soll als sein Repräsentant die übrige Schöpfung verwalten und gestalten. Und dabei darf er die Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und seinen Ehranspruch durchsetzen zum Wohl der ganzen Schöpfung. In dieser Bestimmung zu leben, wäre für den Menschen höchstes Glück. Und wir erleben in 1. Mose 1 und 2, da wird uns beschrieben, wie die ersten Menschen in diesem Glück lebten. In vertrauensvoller Gemeinschaft mit ihrem Gott, in unangefochtener Würde als Mann und Frau von ihrem Schöpfer ihnen geschenkt, in ungestörter Beziehung zueinander und auch mit der Schöpfung drumherum, in ungebrochener Lebensfülle und in der Ahnungslosigkeit über Gut und Böse. Und ohne Scham, so wird es extra betont. Also ohne dieses nagende Gefühl des Nichtgenügens, das wir so gut kennen. Das alles hat sich für immer verändert in dem Moment, als der Mensch sich verführen ließ, seinem Schöpfer zu misstrauen und ihm schließlich das Vertrauen und den Gehorsam verweigerte. Im Sündenfall, den wir in 1. Mose 3 ja nachverfolgen können, geht es um mehr als ein Ungehorsam gegenüber dem Gebot Gottes. Hier kam es zu einem existenziellen Bruch zwischen dem Schöpfer und seinem Geschöpf, mit allen Folgen auch für die übrige Schöpfung. Man könnte sagen, das Abbild hat sich hier von seinem Urbild losgerissen, verweigert ihm die Ehre, die ihm gebührt, und maßt sich die Stellung und die Autorität Gottes selbst an. Dietrich Bonhoeffer beschreibt diese Katastrophe so: Weil aber der Fall des Menschen in der Schöpfung Gottes sowohl unbegreiflich wie endgültig unentschuldbar ist, darum erschöpft hier das Wort Ungehorsam nicht den Tatbestand. Es ist die Empörung, es ist das Heraustreten des Geschöpfes aus seiner ihm allein möglichen Haltung. Es ist das Schöpferwerden des Geschöpfes. Es ist die Zerstörung der Geschöpflichkeit. Es ist der Abfall, der Sturz aus dem Gehaltensein. Ein Stürzen ins Bodenlose, ein Losgelassensein, ein immer weiter und tiefer sich entfernen. Es ist eben nicht nur ein ethischer Fehltritt, sondern es ist die Zerstörung der Schöpfung durch das Geschöpf. Durch die Rebellion seinem Schöpfer gegenüber hat der Mensch alles verloren, was ihn gehalten und befriedigt hat. Statt als Geschöpf seinen Geschöpfer zu verherrlichen und im Licht seiner Herrlichkeit zu leben, spricht er diesem den Herrschaftsanspruch ab und will jetzt selbst verherrlicht werden. Dabei verliert er die Gewissheit seines hohen, von Gott ihm zugesprochenen Wertes und er muss jetzt mit einer ständigen Verunsicherung im Blick auf seinen Selbstwert leben und sich immer zu verkämpfen um die Selbstvergewisserung durch die Anerkennung anderer Menschen. Dadurch hat er viel Unheil in allen seinen Beziehungen angerichtet, in der Beziehung zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zur übrigen Schöpfung. Nichts ist mehr so, wie es gedacht war und wie es mal war. Und der Mensch spürt das. Von den ersten Menschen heißt es nach ihrem Fall, dass da plötzlich ein nie gekanntes Lebensgefühl ihr Verhalten dominierte. Die Scham. Scham ist nicht die Reaktion eines Gesetzesübertreters, der sich für seine Tat schuldig fühlt, sie bereut, sich von ihr distanziert und Verantwortung übernimmt, sondern es ist die Reaktion eines Menschen, der sich bewusst ist, dass er alles kaputt gemacht hat, was ihm wertvoll war und was ihn wertvoll machte. Mit Scham reagiert, wer sich bewusst wird, dass er nicht der Mensch ist, der er sein sollte und auch wollte, sondern dass er gescheitert ist, zu Schanden geworden und dass er diesen Schaden nicht mehr gut machen kann. Der Mensch hat die Vertrauensbeziehung zu seinem Schöpfer zerstört und so das Ziel und die Berufung seines Lebens verfehlt. Er hat nicht nur gesündigt, er ist zum Sünder geworden. Und deshalb fühlt er sich nackt und unwürdig, hat den Drang, sich vor dem Gott zu verstecken, dessen Freund er vorher war. Und jetzt muss er eben mit einem beschädigten und verunsicherten Verhältnis zu sich selbst, zu seinen Mitmenschen und zur übrigen Schöpfung leben. Dieses Lebensgefühl der Scham ist den Menschen geblieben. Auf der ganzen Welt schämen sich Menschen dafür, dass sie nicht so sind, wie sie nach ihren eigenen Maßstäben gern wären. Ja, man kann mit Paulus sagen, sie schämen sich, weil sie spüren, dass sie die Herrlichkeit verfehlen, die sie bei Gott haben sollten. Auch wenn die meisten Menschen kein Bewusstsein für ein konkretes Fehlverhalten vor Gott mehr haben, weil sie seine Gebote ja auch nicht kennen, ist diese Scham da, die es ihnen schwer macht, Gott überhaupt in den Blick zu nehmen oder gar sich ihm zu nähern. Wenn ein Mensch den lebendigen Gott kennenlernt, in Christus und zum ersten Mal mit ihm spricht, ist es oft nicht so, dass er ihm konkrete Übertretungen bekennen will oder dass sie ihm überhaupt in den Sinn kommen, sondern es ist oft die Scham, dieses allgemeine Lebensgefühl der Unwürdigkeit, des nicht zu Gott Passens, dieser großen Fremdheit, das dominiert. Und solche Scham betrifft das ganze Sein und entspricht dem Wissen, dass man einfach nicht zum heiligen Gott passt. In der Heiligen Schrift erleben wir auf sehr anschauliche Weise dann in den folgenden Seiten mit, was dieser Bruch zwischen Mensch und Gott bewirkt hat und bis heute bewirkt. Dass die Menschen halt in der Entfremdung von ihm leben und sich immer weiter von ihm entfernen und die ganze Schöpfung in Mitleidenschaft ziehen. Geblieben ist dem Menschen eine Ahnung und eine Sehnsucht nach Transzendenz. Eine spirituelle Sehnsucht können wir in jedem Menschen dieser Welt voraussetzen. Es ist ein Verlangen nach Ewigkeit. Wir lesen da im Predigerbuch, dass Gott selbst die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt hat. Und weil er den lebendigen Gott verloren hat, macht der Mensch sich sehr bald Ersatzgötter. Das war die Lage bereits zu Zeiten Abrahams im alten Orient und ist bis heute so. Und was tut Gott jetzt? Er offenbart neue Dimensionen seiner Herrlichkeit. Und wir können nur staunen, wie er jetzt weiter handelt. Er beginnt eine kostspielige Mission mit dem ausgesprochenen Ziel, dass die ganze Erde erfüllt werden soll von seiner Herrlichkeit. Dass alle Menschen sie sehen sollen und seinen heilsamen Herrschaftsanspruch anerkennen und in ihm tiefe Befriedigung finden sollen. Und das erleben wir jetzt ab 1. Mose 12, wie Gott konkret und zielgerichtet vorgeht. Und wir können nur staunen über sein geduldiges und liebevolles Handeln, das immer Menschen mit einbezieht, die beteiligten Menschen nicht überfordert und doch zum Ziel kommt. Da ist zunächst Abraham, der wie alle anderen im alten Orient damals im Polytheismus zu Hause ist. Abraham lässt sich auf Gott ein und erlebt ihn, und Gott gebraucht Abraham in seiner Mission. Er lässt aus ihm und gegen alle menschlichen Unmöglichkeiten ein Volk werden, durch das er sich der Welt offenbaren will und das er zum Segensträger für alle Völker machen will. Und dann bindet Gott seine Herrlichkeit und seine Ehre und seinen großen Namen an dieses eine Volk. Mit dem Ziel, dass alle Völker sie sehen sollen. Alles, was mit dem Volk Israel geschieht, geschieht vor den Augen der Völker. Das wird ganz oft beschrieben. Die Völker sollen am Erleben des Volkes Israel in seiner Geschichte etwas sehen von der Herrlichkeit Gottes und erfahren, wie gut es ein Volk hat, das Gottes Herrschaftsanspruch anerkennt, indem es ihn allein ehrt und ihm allein gehorcht. Das Volk erlebt ihn dabei immer wieder sehr sichtbar, hörbar, greifbar, und seine Geschichte offenbart vieles von Gottes Herrlichkeit. Seine Macht, seine Souveränität, seine furchterregende Pracht, seine kompromisslose Heiligkeit, aber auch seine absolute Vertrauenswürdigkeit, seine Liebe, seine Fürsorge, seine Gerechtigkeit, seine Treue und Geduld, auch mitten in der Untreue seines Volkes. Und die Völker werden aufgefordert, hinzuschauen. Da sehen sie etwas vom Wesen des lebendigen Gottes, der so anders ist als alles, was sie von ihren unberechenbaren Göttern kennen. Und sie sollen eine Sehnsucht nach ihm bekommen. Gottes Mission mit dem Volk Israel scheint an dessen Untreue zu scheitern. Aber er bleibt seinem Volk treu und gleichzeitig lässt er sich nicht beirren und von seinem Ziel abbringen. Seine Herrlichkeit soll und wird sich offenbaren und eines Tages die ganze Erde erfüllen, zum Wohl der Menschen und der ganzen Schöpfung. Das hat er sich vorgenommen und das wird auch so sein. Zu seiner Zeit offenbart er dann den Menschen seine Herrlichkeit nochmal auf eine ganz andere, noch konkretere Weise. Er sendet seinen eigenen Sohn auf diese Welt, indem seine göttliche Herrlichkeit menschliche Gestalt annimmt. Um die Menschen in ihrer Gottesferne zu erreichen, verlässt Jesus bewusst und freiwillig die himmlische Herrlichkeit und steigt herunter in diese gebrochene Welt, um als wahres Ebenbild des unsichtbaren Gottes unter uns Menschen zu leben. und uns die Herrlichkeit Gottes greifbar und sichtbar vor Augen zu führen. Der amerikanische Theologe Brian Chappell schreibt treffend: In Christus haben wir die vollkommenste Definition der Herrlichkeit Gottes. In seinem Erdenleben, in seinem Handeln, in seinem Reden kommt die göttliche Herrlichkeit auf vielerlei Weise zum Ausdruck. In majestätischen Machterweisen, in seinem heilenden Handeln, in seinem vollmächtigen Reden. Und gleichzeitig ist sie aber verborgen in seinem Menschsein und kann nur im Glauben erfasst werden. Und um solchen Glauben ringt Jesus bei den Menschen um ihn herum. Man kann diese Herrlichkeit verfehlen, übersehen in dieser Menschlichkeit. Man kann sie verkennen und ablehnen. Aber wer Jesus glaubt, kann sie auch sehen und erleben. So bezeugt zum Beispiel Johannes: Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des Eingeborenen vom Vater. Und Petrus schreibt: Wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Die besondere und bewegendste Manifestation seiner göttlichen Herrlichkeit finden wir aber nicht in den Demonstrationen seiner Macht, sondern in dem ganz besonderen Charakter seiner Liebe, einer unbedingten Liebe, die kam, um zu dienen und sich selbst zu opfern für uns. Diese Liebe zeigt sich in seinem Leben und noch mehr in seinem Sterben, das er freiwillig auf sich nimmt. Hier identifiziert sich der Sohn Gottes selbst mit aller Schuld und Scham und allem Elend der entfremdeten Menschheit, gibt sich freiwillig in ihre ungerechten und hasserfüllten Hände und gibt sein Leben für sie. Die biblischen Berichte über die Umstände seiner Verurteilung und Kreuzigung betonen, dass er dabei durch tiefste Erniedrigung und Schande ging. In der kulturellen Welt des Römischen Reiches, in der Autorität und Ehre so wichtige Merkmale waren, ist diese Betonung besonders denkwürdig. Und das alles gipfelt in seinem Tod am Kreuz, dem schändlichsten Tod, den es in der damaligen Welt gab. Hier bündelt sich alle Bosheit und alles Elend dieser Welt und entlädt sich auf ihm. Das ist der größte Liebesbeweis, den der Herr der Herrlichkeit seinen Menschen geben kann. Für ehrbewusste Menschen ist dieser schändliche Tod des Sohnes Gottes am Kreuz zunächst eine Riesenherausforderung. Wer herrlich ist und Ehre besitzt, und auch verdient, stirbt nicht so. Wie kann der allmächtige Gott seinen Sohn so sterben lassen? Paulus spricht im Blick auf die Verkündigung des Evangeliums vom Ärgernis des Kreuzes. Nein, dieser schändliche Tod passt nicht zu unserer Vorstellung von Herrlichkeit. Der Theologe Henning Wrogemann bezeichnet ihn als Herrlichkeit in Verborgenheit subspecie contraria und erklärt: Im Kreuzestod Jesu offenbart sich Gott im Gegenteil dessen, was Menschen von ihm erwarten würden. Tatsächlich lassen die Evangelien keinen Zweifel daran, gerade dieser Tod offenbart die Herrlichkeit Gottes in nie dagewesener Weise. Eine Herrlichkeit, die bis zum Zerbrechen liebt und dabei den Sieg erringt über alles, was die Menschen seit dem Sündenfall von Gott trennte. Dieser Tod ist keine Niederlage, sondern der größte Sieg. Es ist die Stunde, in der Jesus verherrlicht wird und seinen Vater maximal verherrlicht. Die leidenschaftliche Sehnsucht Gottes nach seinen Menschen kommt hier zum Ausdruck. Und seine Mission zur Rettung der Menschen hat hier ihren Höhepunkt. Für ehrbewusste Menschen wird das, was sie zunächst am wenigsten an Jesus verstehen, zum größten Liebesbeweis. Jesus hat seine Herrlichkeit und Ehre freiwillig aufgegeben für uns, hat sich mit unserer Schande und unserer Scham identifiziert, um uns da rauszuholen. Mehr lieben geht nicht. Diese Liebe ist ein Hauptmerkmal der Herrlichkeit Gottes. Das hat Gott uns im Tod Jesu bewiesen und in seiner Auferstehung bestätigt. Diese Liebe gehört zu seinem Wesen und sie meint uns. Er will seine Menschen bei sich haben und seine Herrlichkeit mit ihnen teilen. Als Jesus sich dann von dieser Erde verabschiedet, hinterlässt er seinen Jüngern ein Vermächtnis. Er übergibt ihnen seine Mission, für die er alles gegeben hat und die noch nicht vollendet ist. Der Weg ist frei zu Gott, aber die Menschen wissen es noch nicht, dass sie zu Gott eingeladen sind und dass ihnen in Christus der Himmel offen steht, dass sie bei ihm ihre Schuld und Scham und Schande abladen können und neue Menschen werden können mit einer neuen Identität und einer neuen Ehre. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Sprich, ich befehle euch meine Mission an. Es fehlt nur noch jetzt, dass die Menschen es hören. Geht hin und sagt's ihnen. Bringt ihnen die gute Botschaft, dass es in Christus Heil gibt und dass sie kommen dürfen. Wir Christen sind schon durch unsere Verbindung zu Jesus Botschafter und Hoffnungsträger in dieser Welt. Paulus drückt es so aus: Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Wir tragen ihn in uns und deshalb spiegelt sich in unserem Leben etwas von Gottes Herrlichkeit mitten in allem Leid und in aller Gebrochenheit unseres Lebens. Und diese Hoffnung der Herrlichkeit zeigt sich. So zum Beispiel, wenn Nachfolger Jesu aus lebenslanger Scham und tief sitzenden Minderwertigkeitsgefühlen befreit werden und mit einer neuen Identität als Kinder Gottes aufrecht durchs Leben gehen. Ich werde nie vergessen, wie ein Mädchen aus dem Totonacu-Stamm in Mexiko, das keine Eltern mehr hatte, einmal fröhlich und selbstbewusst zu mir sagte: Weißt du was? Ich bin wer? Ich bin eine Königstochter. Die Hoffnung der Herrlichkeit in Christus zeigt sich auch in einem Heilungs- und Veränderungsprozess, den wir mit den Stichworten Heil, Heilung, Heiligung beschreiben können und den Paulus so formuliert. Wir werden in sein Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Diese Hoffnung der Herrlichkeit in Christus kann nicht verborgen werden, bleiben. Sie wird vor den Menschen sichtbar. In unserem veränderten Charakter, in unseren Werten, in unseren Entscheidungen und Worten und Handlungen. Und wenn die Menschen uns fragen: Du, was ist es denn, das dich so hoffen lässt? Dann dürfen und sollen wir ihnen eine ehrliche Antwort geben über die Hoffnung, die wir in Christus haben. Aber nicht nur das, sondern diese Hoffnung der Herrlichkeit setzt Christen auch aktiv in Bewegung zu den Menschen hin, die ohne Christus sind. Sie löst sie von der Sorge um sich selbst und hilft ihnen, die Welt mit den Augen ihres Herrn zu sehen, der für sie sein Leben gab, weil er die Menschen bei sich haben will. Und das bewegt sie, zu ihnen hinzugehen, auch zu solchen, die sie gar nicht kennen und die ihnen auch kulturell fremd sind, um diese Einladung weiterzugeben. Und es gibt noch viele Menschen auf der Welt, die keine Chance haben, einen Christen zu sehen und zu beobachten und zu fragen und die auch keinen Zugang zu einer Bibel haben. Zu ihnen muss jemand aktiv hingehen. Und selbst in Europa nimmt die Zahl derer, die gar nichts vom Evangelium wissen, zu. Wer sich an dieser Stelle von Christus einsetzen und gebrauchen lässt, macht sich eins mit Gottes größtem Anliegen. Was für ein Privileg ist es für uns Menschen, dass Gott uns überhaupt gebrauchen will und für seine Mission einsetzen will. Ich habe schon oft mir überlegt, wie viel besser er das ohne uns könnte. Irgendwie mit einem großen Wunder den Menschen dieser Welt klar machen, um was es geht. Aber er tut es nicht. Er will uns dabei haben. Er will unsere Hände und Füße und Münder benutzen. Er teilt sein Herzensanliegen mit uns. Der Apostel Paulus war immer wieder überwältigt, dass Gott ihm diesen großen Auftrag anvertraut hat. Und er nennt seine Aufgabe, das Evangelium weiterzugeben, einen Dienst der Herrlichkeit, ja der überschwänglichen Herrlichkeit. Eine einfache Frau aus dem Tutunaku-Stamm, habe ich noch Zeit? Okay. In Mexiko hat mir ein bleibendes Bild von diesem Auftrag ins Herz gelegt. Sie war gerade aus dem Animismus zum Glauben an Jesus gekommen. Und wir lasen miteinander in der Bibel und ich las ihr ein Stück aus der Bergpredigt vor. Und da ging es darum, dass wir nicht Schätze auf der Erde sammeln sollen, sondern im Himmel. Und ich habe sie gefragt, was Jesus wohl damit gemeint hat und wie wir wohl Schätze im Himmel sammeln können. Und da kam ihre Antwort prompt und hat mich voll umgehauen. Sie sagte, diese Schätze, die wir für den Himmel sammeln sollen, das sind die Menschen, die Jesus bei sich haben will. Coole Antwort. Ja, wir dürfen die Schätze sammeln, die Jesus bei sich im Himmel haben will, um seine Herrlichkeit mit ihnen zu teilen. So wie er gebetet hat, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen. Und wenn wir diesen Dienst erleben, dann sehen wir schon ein Stück von dieser Herrlichkeit, wenn Menschen zu Jesus finden und darüber glücklich werden. Aber die Bibel verschweigt uns nicht, dass das auch mit besonderem Leid verbunden ist und wir da in den Fußstapfen unseres Herrn gehen, der sich selbst hat zerbrechen lassen. Diese Suche nach Menschen für Jesus geschieht in einer Welt, die dem Evangelium feindlich gegenübersteht. Und da ist ein Feind am Werk, der all das verhindern will. Und sie geschieht in der Zerbrechlichkeit unseres eigenen menschlichen Daseins. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, die zerbrechen können. Und dennoch läuft das Evangelium um die Welt. Und ich habe noch zum Abschluss zwei Folien mitgebracht, einfach um Ihnen einen Eindruck zu geben. Das sind Schätzungen, wo man sehen kann, mit der Zeit wurden es immer mehr Volksgruppen, die überhaupt entdeckt wurden. Aber noch schneller wurden diese Volksgruppen in den letzten Jahrzehnten mit dem Evangelium erreicht. Und wenn wir gucken, wie viele Nachfolger Jesu es weltweit gibt, dann wird das fast noch deutlicher. Die Zahl nimmt rasant zu. Und wir müssen davon ausgehen, dass sie so exponentiell zunimmt, das ist dem geschuldet, dass ganz viele Menschen aus den früheren Missionsfeldern, aus dem globalen Süden, jetzt teilnehmen an dem großen Auftrag. Eine riesige Missionsbewegung ist unterwegs in dieser Welt von überall nach überall. Deren Größe, deren Erfahrungen von Herrlichkeit und auch Leid können wir nur erahnen. Und noch fehlen viele Menschen, ganze Orte, einige Volksgruppen, die noch nicht erreicht sind. Aber Sie sehen, wir haben große Fortschritte gemacht. Und das große Ziel, in das alles einmünden wird, ist, dass die Menschen bei Jesus sind und an Gottes Herrlichkeit teilhaben dürfen und dass seine Herrlichkeit die ganze Welt erfüllt. John Piper drückt es so aus: In der Mission arbeiten wir auf nichts anderes hin, als dass die Völker die glühende Freude an der Herrlichkeit Gottes erleben können. Das Ziel der Mission ist die Freude der Völker an Gottes Größe. Und dann haben wir dieses Szenario in der Bibel, was unser Zielbild ist. Danach sah ich eine riesige Menschenmenge aus allen Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es waren so viele, dass niemand sie zählen konnte. In weiße Gewänder gehüllt standen sie vor dem Thron und vor dem Lamm, hielten Palmzweige in den Händen und riefen mit lauter Stimme: Das Heil kommt von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und von dem Lamm. Und diesem Lobpreis schloss sich die ganze unzählbar große Schar der Engel an, die rings um den Thron standen. Sie warfen sich vor dem Thron nieder und beteten Gott an. Amen, so ist es, riefen sie, Anbetung, Ehre und Dank ihm, unserem Gott. Herrlichkeit und Weisheit, Macht und Stärke gehören ihm für immer und ewig. In dem Augenblick wird Mission nicht mehr nötig sein. Und bis dahin lasst uns Gott danken, dass wir mitmachen dürfen. Amen.